Guten Morgen zusammen. Ich soll euch ganz herzlich von der Freien Christlichen Gemeinde in Hamburg-Farmsen grüßen. Das ist auch nicht Farmsen, sondern Hamburg-Oldenfelde. Und auch von meiner Frau, die ja vor ein paar Monaten hier ein Frauenfrühstück gemacht hat und so, wie ich weiß, auch dann im Herbst nochmal hier bei euch sein wird. In der Welt sieht es übel aus. Es geht drüber und runter. Aber das ist keine neue Erscheinung, das hat es auch schon in den Jahren zuvor und den Jahrhunderten zuvor gegeben. Wir wollen miteinander einen Psalm lesen, wo auch viel Unruhe, viel Chaos, viel Durcheinander ist, aber wohin durchstrahlt, dass es einen sicheren Ort gibt, wohin die Menschen sich versammeln können, weil sie dort geborgen sind und er, der diese Burg ist, von der wir reden, Schutz wert auf dem weiteren Wege. Wenn ich jetzt Psalm 46 lese, nicht erschrecken, wenn ich gleich an manchen Stellen etwas lauter lese, denn das sind die Verse in dem Psalm, die das Chaos und das Durcheinander beschreiben. Und sie tun das jeweils mit verschiedenen Dingen wie Seebeben, Erdbeben, Tsunamis, Stürmen und was sich alles dahinter verbirgt, wollen diese Worte deutlich machen, wie schwierig und wie hart die Zeit ist, aber dem dann gegenüberstellen, wie groß und mächtig die Zuflucht in Gott ist. Martin Luther hat auf Grundlage dieses Psalmes das bekannte Lied oder das bekannteste Lied der Reformation gedichtet: Ein feste Burg ist unser Gott. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras auf Alamot, das heißt eine hohe Tonlage, ein Lied. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Darum werden wir uns nicht fürchten. Wenn gleich gewandelt würde die Erde und wenn die Berge wankten im Herzen des Meeres, wenn seine Wasser tobten und schäumten, die Berge erbebten durch sein Ungestüm. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Ein Strom. Seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens. Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde zerschmilzt. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Kommt und sehet die Großtaten des Herrn, der Verheerungen anrichtet auf Erden, der die Kriege lenkt bis an das Ende der Erde, den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, der Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht werden unter den Völkern. Ich werde erhöht werden auf Erden. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Wenn man die Unterüberschrift des Psalmes liest, dann heißt es von den Söhnen Koras. Aber eigentlich, so wissen wir doch als Bibelleser, dürften in dieser Zeit gar keine Söhne Koras mehr leben. Es gab einen Aufstand, nachdem das Volk aus Ägypten ausgezogen war und in das gelobte Land gehen sollte. Und Korah und 250 ihm Gleichgesinnte begehrten vor Mose auf und sagten: Warum sollst du und Aaron das Sagen haben und das Volk leiten? Wir wollen genauso bei der Leitung des Volkes dabei sein. Und dann spricht Gott, ihr wisst es, Gericht, die Erde öffnet sich und die Sippe Korah und alle, die mit ihm aufbegehrt haben, werden in die Tiefe gezogen. Also eigentlich dürfte es gar keine Söhne Korahs mehr geben, weil sie Jahrhunderte zuvor in diesem göttlichen Gericht ausdrücklich die Sippe Korah doch bestraft und vernichtet wurde. Aber das ist nicht der Fall. 10 Kapitel, nachdem dieses Ereignis beschrieben wird, heißt es: Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang Korah, aber die Söhne Korahs starben nicht. Gott hat die Söhne Korahs gesehen, die nicht bei der Rebellion ihres Vaters mitgemacht haben, und hat sie nicht in das Gericht hineingebracht. Und das, denke ich, ist der erste tröstliche Gedanke in diesem Psalm. Vielleicht denkst du, meine Familiengeschichte ist eine katastrophale Geschichte. Da ging es, so wie es der Psalm beschreibt, nur drüber und drunter. was kann Gott mit mir noch machen, wo kann er mich noch einsetzen, dann ist dieses große Ermunterung. Gott hat die Söhne Korahs, die nicht aufbegehrt haben, gegen ihn gesehen. Und er hat sie nicht nur verschont, sondern später beruft sie der große König David in zwei ganz wichtige Positionen. Zum einen suchte David für die Chöre Chorleiter und wählte sich die Söhne Korahs aus. Und zum zweiten suchte er solche, die an den Schwellen des Heiligtums standen, um aufzupassen, wer hineinging, wer hinauskam und für Ordnung zu sorgen. Und auch dafür, so beschreibt das Buch der ersten Chroniker, suchte er sich die Söhne Korahs. Also noch einmal, wenn du verzweifelt bist ob der Geschichte deiner Familie und sagst, Gott wird für mich wohl keinen Dienst und keine Aufgabe haben, Gott hat. Er zeigt es an dem Beispiel der Söhne Korahs, die in höchste Positionen berufen wurden, weil sie Gott vertrauten und nicht mitmachten bei der Rebellion gegen Gott. Es sind insgesamt 12 Psalmen, die sie beisteuern durften zu den 150 Psalmen, die wir im Alten Testament finden. 12 Loblieder von den Söhnen Korahs zur Ehre Gottes. Und das Interessante ist, dass im zweiten Buch der Psalmen, es gibt ja 5 Bücher der Psalmen, im zweiten Buch der Psalmen der Name Gottes, der verwendet wird, vorwiegend der Name Elohim ist, was so viel heißt wie der Erhabene, der Mächtige. Und das liegt daran, dass im zweiten Buch der Psalmen viele Menschen beschrieben und gezeigt werden, die in Not waren, die nicht mehr wussten, wie sie weiterkommen sollten, denen etwas passiert war und sie nicht mehr für sich sahen, wie komme ich hier raus? Und die Söhne Korahs, die nun 12 Lieder geschrieben haben, fast alle finden sich in diesem zweiten Buch der Psalmen, verwenden den Namen Gottes, der die Leser und die Sänger daran erinnert, wir haben Elohim, den Erhabenen, den Mächtigen, den Starken, den Allmächtigen auf unserer Seite. Sei die Not noch so groß, wie sie in diesem Psalm beschrieben worden ist, mit Seebeben und Erdbeben und Tsunamis und Katastrophen, die ja nur Bilder sind für das, was uns wirklich treffen kann. Die Söhne Korahs lenken unseren Blick zu Gott als dem, der kann, der mächtig ist, der allmächtig ist und sich für uns die Belange seiner Kinder einsetzt. Wenn Martin Luther manchmal im Zuge der Reformation Melanchthon sah, der ja sehr sensibel war von seiner Art her, und merkte, nun ist er wieder niedergeschlagen, ob all der Nöte, die uns die römisch-katholische Kirche gerade beschert hat, dann sagt er zu ihm nur dieses eine, komm, Magister Philipp, wir wollen den 46. Psalm anstimmen. Und dann setzten die beiden sich hin und sangen das Lied der Reformation, das Luther gedichtet hatte, ein feste Burg ist unser Gott. Ich lese die ersten beiden Strophen davon, in dem Bewusstsein auch, hier sind Menschen in Not, wie auch wir in Not sind, und lassen uns durch diese Zeilen erinnern, dass Gott alles im Griff hat. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten. Das Lied der Söhne Korahs fängt nicht mit der Not an. Die Söhne Korahs schreiben diesen Psalm, dichten diesen Psalm und an den Anfang des Psalmes setzen sie nicht ihre Not, sondern den Namen Gottes, Gott. Und ich glaube, dass wir auch einfach gut daran tun, wie groß die Not auch ist, dass wir stille halten und uns ausrichten auf Gott und seinen Namen als erstes anrufen. Nicht unser Vater, sondern Vater unser. Und dann gehen sie weiter und sagen, Gott ist, nicht Gott war, dass er damals den anderen geholfen hat und uns jetzt nicht mehr, oder Gott wird vielleicht mal wieder sein, sondern Gott ist. Gott ist zeitlos der, der sich für die Seinen einsetzt und ihnen Schutz und Burg und Hilfe und Kraft gibt. Und dann schreiben sie, Gott ist uns. Und du darfst das ganz persönlich nehmen. Gott ist dir Hilfe. Gott ist dir Burg. Gott ist dir der lebendige Wasserstrom, der durch die Stadt hindurchgeht. Gott ist alles das für dich, ganz persönlich in deiner Lage, was in diesem und in allen anderen Teilen der Bibel beschrieben wird. Und dann erst sagen sie, was Gott definitiv für sie darstellt in ihrer Not. Gott ist uns Zuflucht, eine Burg. Gott ist uns Stärke. Gott ist uns Hilfe. Gott ist in unserer Mitte. Und da verliert das Chaos um uns herum, das wir in unserer eigenen Welt und in der Welt überhaupt sehen, an Kraft und an Macht, weil Gott uns Zuflucht ist, weil er uns Stärke und Hilfe ist und weil er mitten unter uns ist. Und dann sagen die Söhne Korahs, Gott ist uns Zuflucht und Stärke und Hilfe, reichlich gefunden. Wenn wir zu ihm rufen, kriegen wir nicht ein bisschen was und sollen zufrieden sein, sondern Gottes Schatz ist unerschöpflich. Reichlich will er uns geben, seinen Segen über uns ausschütten. Und anders kann man diesen Vers auch übersetzen mit, seine Hilfe ist leicht zu finden. Gott ist nur ein Gebet entfernt. Wir müssen nicht Kilometer reisen, um irgendwo hinzukommen, um dort mit ihm zu sprechen, sondern er ist leicht zu finden, gerade dann, wenn wir in Not geraten sind. Und weil das alles so ist, wie die Söhne Korahs bisher beschrieben haben, sagen sie, darum, was denn darum? Darum werden wir uns nicht fürchten. Seit Kindesbeinen habe ich gehört, dass in der Bibel 365 Mal das Wort stehen soll, fürchte dich nicht. Ich habe es hier gehört und da gehört und dort gehört und einmal sage ich, ich will es wissen. Und dann habe ich die Bibel nicht an einem Tag, sondern über Zeit verteilt von vorne bis hinten durchgelesen und jedes Mal, wenn ich an ein fürchte dich nicht oder auch sorge dich nicht gekommen bin, eine Zahl angeschrieben. Und am Ende in der Offenbarung angekommen waren es dann keine 365, ich war ein wenig enttäuscht, aber es waren immerhin 119, fürchte dich nicht. Und es gibt so viele Verse in der Bibel, da sagt Gott einmal was und das gilt. Und hier sagt er 119 Mal etwas, nämlich fürchte dich nicht. Und das Interessante ist, Gott sagt nicht bei diesen 119 Stellen, fürchte dich nicht, sei mal ruhig, mach dir mal keine Gedanken, sondern er begründet das. Jedes fürchte dich nicht hat eine Begründung, denn, weil. Das erste Mal, dass in der Bibel das Wort fürchte dich nicht gebraucht wird, ist bei Mose, bei Abraham, den Gott herausruft auf seiner Stadt und in das gelobte Land, das ihm verheißene Land schicken will. Und da kriegt der Mann sicherlich Angst. Und Gott sagt ihm, mach dich auf, geh, fürchte dich nicht, Abraham. Und das, wenn es nur bis hier ginge, wäre es ein bisschen vielleicht nicht ausreichend, aber ich kenne da niemanden, lange Strecke, wie soll ich da je ankommen? Kein Navigationssystem. Was soll ich machen? Aber Gott sagt, fürchte dich nicht, Abraham, denn ich bin dir ein Schild. Ich bin da, ich umgebe dich, ich bin vor dir, hinter dir, neben dir, über dir, unter dir. Ich bringe dich sicher hin und ich bin dein großer Lohn. Und so findet man bei allen, fürchte dich nicht, immer eine göttliche Begründung. Fürchte dich nicht, Jesaja, ich habe dich erlöst. Und das haben wir heute dreimal zeugnishaft gehört. Ihr braucht keine Furcht zu haben, was die Zukunft angeht. Ihr seid Kinder Gottes, ihr drei Täuflinge und all ihr anderen heute, die ihr hier seid heute und dem Herrn euer Leben übergeben habt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Keine Furcht mehr vor der Zukunft, keine Angst mehr. Wir sind sicher und geborgen in den Armen des guten Hirten. Oder im Neuen Testament gibt es auch viele, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, denn an euch sind selbst die Haare des Hauptes gezählt. So von jedem von euch, der hier sitzt, sind die Haare gezählt. Also da muss man sich nicht mehr fürchten, wenn Gott von jedem die Haarzahl sagen kann. Fürchte dich nicht. Und dann tritt man in diesem Psalm ein in die Stadt Gottes und es ist ein gewaltiger Strom, der durch diese Stadt fließt. Und das ist wiederum ein Bild für die Segnungen Gottes. Und dieser Strom Gottes zieht sich, wenn man so will, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 durch. Es geht los im Garten Eden, da ist ein Strom und er geht aus dem Garten hinaus und verteilt sich in vier Flüsse. Oder Psalm 1, wer auf Gott vertraut, wer an Gott festhält, wer gewurzelt ist an den Wasserbächen, bringt Frucht, die nicht vergeht und seine Blätter verwelken nicht. Psalm 42, die Hirschkuh, ein Symbol für den Gläubigen, auf der Suche nach den Wassern, die ihren Durst stillen. Oder der Herr sagt es selbst in Johannes 7, wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er meint damit die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und die Bibel endet auch mit dem Bild des Stromes Gottes, das Wasser des Lebens, das aus dem Throne Gottes und dem Throne des Lammes hervorgeht. Wir sind rundum versorgt. Und zu diesem Strom, so heißt es im Psalm 23, führt der Hirte die Schafe immer wieder neu. Und weil das so ist, endet der Psalm mit dem Gedanken, und man soll dann nochmal reflektieren, was man vorher gehört hat, Gott ist da, Gott hört, Gott ist ein Schutzwall, Gott ist eine Mauer und. Weil das so ist, seid still. Aber nicht seid still, also ich will jetzt nichts mehr von euch hören, sondern macht euch keine Sorgen. Ich bin euer Vater. Man kann dieses seid still auch übersetzen mit lasst ab. Wir versuchen, so vieles dann selbst auf den Weg zu bringen, zu bauen, zu basteln, Wege, Auswege. Und Gott sagt, brauchst du nicht. Sei still, lass ab. Hör auf, dich selbst zu bemühen. Leg deine Hände an die Seite. Und der Vers endet damit, erkennt, dass ich Gott bin. Und das müssen wir mitunter wahrscheinlich wirklich manchmal tun, gerade wenn die Not so groß ist, aufhören, eigene Pläne und Strategien zu entwickeln, sondern zu sagen, Herr, ich kann nicht, ich lege das in deine Hände. Und dann still zu sein, zurückzutreten, Gott wirken zu lassen und erkennen, dass er Gott ist. Vor ein paar Monaten kam ich in der Schule an meinem Tisch vorbei und dann lag da ein Zettel von einem Kollegen. Dieser Kollege war, als er Schüler war, hier in Deutschland für einen Austauschjahr in den Südstaaten der USA und ist da offenbar in eine gläubige Familie hineingekommen. Und er brachte mir immer das mit, was man ihm damals gegeben hat. Er hat es dann beim Aufräumen gefunden und sagte, hier, du bist doch Christ, du willst das sicher haben. Ne? Mir wäre lieber gewesen, er hätte es angenommen und für sich verwirklicht. Ne? Aber wir haben ein gutes Verhältnis und mich hat das sehr berührt. Er hatte mir einen Zettel auf den Platz gelegt von dieser Mutter, also Familienmutter, bei der er untergebracht war, in ihrer Familie. Und da stand drauf, auf Englisch natürlich, ich sage es in Übersetzung, guten Morgen, hier ist Gott. Ich werde mich all deiner heutigen Probleme annehmen. Ich brauche dabei deine Hilfe nicht. Deshalb bleibe ruhig und habe einen schönen Tag. Und ich glaube, das müssen wir lernen, kindlich neu vertrauen, loszulassen und den Herrn machen zu lassen. Und uns bleibt dann am Ende das zu tun, was wir auch in einem der Lieder gesungen haben, Gott zu loben und zu preisen und ihn anzubeten. Seid still. Lasst ab. Let go. Let God. Lass Gott machen. Und besser kann man es gar nicht auf den Weg bringen. Es gibt, und damit wollen wir zum Ende kommen, einen Vers, der dreimal in diesem Psalm vorkommt, je nach Übersetzung, in manchen ist er nur zweimal dort enthalten. Es ist der Vers, der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Ich habe am Anfang gesagt, siebenmal kommt der Name Gottes als der Starke, der Mächtige vor, der alles kann. Und hier sind die anderen Begriffe, die in dem Psalm auch vorkommen, der Herr der Heerscharen, um uns deutlich zu machen, der, der die unsichtbaren himmlischen Mächte befehligt und anführt, der ist auf unserer Seite. Wer sollte uns da etwas tun können? Und dann, eine hohe Feste ist uns die Feste, ist der Gott Jakobs. Da habe ich gedacht, wieso Jakob? Warum nicht Abraham? Warum nicht Isaak? Warum wird hier Jakob reingebracht? Denn Jakob war ja eigentlich sein fast komplettes Leben ein Betrüger. Er hat herumgetrickst und sich selber reich gemacht. Und dann wurde es mir klar, auf dem Weg, wo Jakob nach Hause gerufen wird von Gott, da stellt sich ihm Gott abends am Jabbok entgegen und ringt mit ihm. Und Jakob in seinem Denken und Vertrauen auf seine eigenen Kraft und Möglichkeiten hört nicht auf, gegen Gott anzuringen. Und dann steht er interessanterweise im ersten Buch Mose, und als er, also der Engel, mit dem er rang, Gott, sah, dass er ihn, Jakob, nicht übermochte, da rückte er sein Gelenk aus. Und dann hing mit ausgerümmtem Hüftgelenk der Jakob in den Armen Gottes. Manchmal muss Gott Leid einsetzen, um uns in seine Arme zurückfallen zu lassen. Jakob dachte bis zum Schluss, ich kann das. Und Gott sagt, Jakob, du kannst nicht mehr. Aber er gibt ihm die Möglichkeit und sagt, Jakob, wenn du jetzt nichts mehr mit mir willst, dann lass mich los und ich gehe. Und Jakob hat am Ende gelernt, wer Gott ist. Er hält ihn fest und sagt, nein, ich lasse dich nie wieder los. Und deshalb ist die Bezeichnung, eine sichere Fest ist uns der Gott Jakobs. Das bedeutet, wir hängen in den Armen Gottes. Mit all unseren Schmerzen und Leiden, aber wir lassen ihn nicht mehr los, weil wir erkannt haben, unsere eigenen Wege und Möglichkeiten führen uns nicht weiter. Ihr habt vielleicht von David Livingstone gehört, jenem großen Afrika-Missionar. Als man ihn dann fand, als er heimgegangen ist, kniend vor seinem Bett, die Bibel auf dem Bett aufgeschlagen, hat man festgestellt, dass seine Hand bei diesem Vers in der Bibel genau auf diese Stelle zeigte. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Man konnte diesen Vers kaum noch lesen, weil er ihn offenbar in seinem Leben immer und immer wieder gelesen hat. Und wie viel Not hat dieser Mann gehabt und wie oft musste er sich neu zurückwerfen in Gottes Arme. Man konnte in seiner englischen Bibel kaum noch den Vers lesen, weil er immer und immer wieder drüber gegangen zu sein scheint, um zu sagen, das trifft mich. Der Herr der Heerscharen ist mit mir, hier mitten in Afrika. Und eine hohe Feste ist mir der Gott Jakobs. Und der letzte Gedanke ist dieser. Es kommt in vielen Psalmen, in diesem Psalm dreimal das Wörtchen Selah vor. Das ist nun nicht von dem Geist Gottes inspiriert. Selah heißt Pause. Und das haben die damaligen Komponisten so hineingesetzt, die Liederdichter, um zu sagen, betet das Ganze nicht runter. Wie oft machen wir das? Wir lesen etwas runter und wissen, wenn man uns fragen will, gar nicht mehr genau, was wir gelesen haben. Oder wenn wir ein Lied singen, wir haben es tausendmal gesungen, wir singen es nur noch runter, aber wenn man uns mal fragen würde, was hast du gerade gesungen, müsste man vielleicht innehalten und nachdenken. Und deshalb stehen in dem Psalmen diese Selas. Sela heißt nämlich übersetzt ein hebräisches Wort Fels. Man fängt an zu beten, man singt und dann macht man einen Augenblick, hält man inne. Man steht auf dem Fels, man konzentriert sich neu auf Gott hin und dann singt und liest man weiter. Luther sagt, das Sela zeigt an, dass man Stille halten und den Worten des Psalmes fleißig nachdenken muss. Denn sie fordern eine ruhige und stille stehende Seele, die da begreifen und fassen kann, was der Heilige Geist dir gerade zeigt. Sela heißt Fels. Und wir brauchen diese Felsen der Ruhe und der Stille. Lass ab, lass Gott machen. Setz dich auf diesen Felsen Gottes, auf die Kraft Gottes und lass ihn machen. Und deshalb, wie heißt es im Neuen Testament? Das Neue Testament gibt diesem Fels sogar einen Namen oder sagt, es ist eine Person. Der Fels aber war der Christus. Und damit gewinnt dieser Psalm zum Schluss eine Leuchtkraft, die weit über das Alte Testament hinausgeht. Denn die Söhne Korahs verwenden dreimal den Namen Gottes Immanuel. Gott ist mit uns, haben sie dreimal geschrieben. Und das ist der Name Gottes in Jesus Immanuel. Fragst du, so hatte Luther in ein Feste, wo es unser Gott gedichtigt, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Dieser Fels, auf dem wir zur Ruhe kommen. Dieser Fels, der uns Schutz gibt, dieser Fels, der uns neue Orientierung gibt, die Stärke, die Hilfe, die Burg, der Fluss, der Strom, der hindurchgeht, ja das Sela, das ruhig und stille Werden, findet sich in einer Person, findet sich und ist in Jesus Christus. Und einen besseren Ort, und das habt ihr drei in euren Zeugnissen heute Morgen auch so klar verständlich gemacht, einen besseren Ort der Zuflucht, der Stärke, der Hilfe, der Versorgung, der Ruhe und der Stille werden wir nicht finden, als außer in Jesus Christus. Als John Wesley, der Begründer des Methodismus, 1791 auf dem Sterbebett lag, da sagte er zu denen, die um ihn herum beim Bett saßen oder daneben standen, in dem Bewusstsein, in wenigen Augenblicken gehe ich hinüber, um meinen Herrn zu sehen, waren seine letzten Worte, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Das Beste von allem ist Immanuel, Jesus Christus. Und deshalb, sagt dieser Immanuel, sagt Jesus Christus, kommet her. Kommet her zu mir. Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und dann macht er wieder. Und ich, nicht ihr selbst, und ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch zur Ruhe bringen. Eine feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erden ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. In diesem Sinne, in Jesus Christus, dem Fels der Ewigkeiten. Amen.